Kultursalon, eine Sendung zur Kultur der Zeit. Kulturni Salon, dober da.
Ich darf heute begrüßen Ernst Grieshofer, Musiker, Psychologe, Kunstglaser und ich würde mal sagen auch ein großer Philosoph. Kunst ist eine Form der Sonderbeobachtung, die in Augenschein nimmt, was sonst verloren geht.
Das ist eins der besten Zitate, die ich jemals gelesen habe, nämlich auf deiner Homepage. Und ich finde das extrem gut, extrem treffend, weil wir haben uns ja schon immer, jeder Künstler und jeder Philosoph und alle möglichen Denker in der Geschichte haben sich Gedanken gemacht, was ist Kunst? Und dieser Satz lenkt es auf eine ganz interessante, neue, für mich fast neue Weise, auf ein bestimmtes, nämlich auf das Beobachten von etwas.
Was siehst du, was brauchen Menschen, dass sie sich entwickeln? Oder was braucht die Gesellschaft? Was kann die Kunst für die Gesellschaft tun? Die Idee ist ja, so nach alter Salonmanier, es gibt immer kulinarische Freuden, es gibt künstlerische Freuden, also Literatur, Musik, Austausch und ich nenne es jetzt mal kultivierte Unterhaltung. Wir haben heute einen Wein vom Hutter, vom Franz Josef Hutter Naturgut in Feldbach, einen Muscaris, einen... Ja, es ist wieder mal ein wunderschöner Abend heute. Kultursalon und Kulturnisalon.
Es ist mir eine große Ehre, wie immer, und auch ein großes Vergnügen. Und das meine ich jetzt nicht nur so dahingesprochen, sondern das meine ich ganz ernst. Ernst.
Ernst ist ernst. Ja, wir kennen uns, weil wir, ich glaube, seit über 20 Jahren miteinander Musik machen. Mhm. Und immer wieder, lange Zeit an nichts machen, aber uns nie aus den Augen verlieren und uns irgendwie eine ganz tiefe Freundschaft verbindet. Und vor allem etwas, das hast du mal gesagt, du magst Musik machen, die Freude bereitet.
Genau, eigentlich, ich möchte Menschen erfreuen. Beschränkt sich gar nicht jetzt unbedingt auf Menschen. Das haben wir schon in unserem Vorgespräch jetzt, glaube ich, gesagt, kurz. Deswegen, ich bin ein großer Tierliebhaber auch. Und das, also ich finde, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Die Liebe zum Menschen und zu den Tieren, das ist für mich eines der wichtigsten Dinge gewesen, immer im Leben. Und deswegen ist jede Aktion, die ich mache, im Prinzip einmal eigentlich aus dem Hintergrund her geprägt.
Thank you.
Was ich auch früher schon gemacht habe, politische Aktionen oder soziale oder musikalische oder sonst irgendwelche. Im Prinzip ist es der gute Wille immer dahinter. Ja.
Na, was ich so toll finde, ist, ich glaube, das ist auch was, was uns eint. Für dich gibt es nicht eine Form der Kunst, sondern es gibt eine künstlerische Form der Kommunikation. Ich glaube, über das möchte ich mich heute wahnsinnig gerne unterhalten. Ich habe da ein Zitat herausgesucht und schauen wir, was dir dazu einfällt. Kunst ist eine Form der Sonderbeobachtung, die in Augenschein nimmt, was sonst verloren geht.
Das ist eins der besten Zitate, die ich jemals gelesen habe, nämlich auf deiner Homepage. Und ich finde das extrem gut. Extrem treffend, weil wir haben uns ja schon immer, jeder Künstler und jeder Philosoph und alle möglichen Denker in der Geschichte haben sich Gedanken gemacht, was ist Kunst? Und dieser Satz lenkt es auf eine ganz interessante, neue, für mich fast neue Weise, auf ein bestimmtes, nämlich auf das Beobachten von etwas, auf das Hindeuten auf etwas. Und das ist eine eigene, also das ist für mich die Kunst, genau. Das ist die Kunst. Das ist ein super Zitat, also ganz toll, ich weiß nicht, für wem es ist, aber es ist auch gut.
Aber mir ist auch fasziniert, ich habe es wo gelesen und habe mir gedacht, das ist das, was ich unter Kunst verstehe. Das hat für mich ganz viel mit Zuhören zu tun. Und du weißt ja, dass ich arbeite mit Future Skills Farming, also Zukunftsfähigkeiten, und das ist für mich, ich habe mir in letzter Zeit oft die Frage gestellt, wo kommt für mich diese Klammer her zwischen Künstlerin sein und Wirtschaftscoach sein? Warum tue ich das? Ich bin in letzter Zeit oft in Frage gestellt worden und dann kommen immer so tiefe Fragen. Und die Antwort für mich ist irgendwie, dass es dieses Zuhören, dieses Beobachten und etwas Neues draus machen, ist für mich der Inbegriff von künstlerischer Tätigkeit. Etwas Neues draus entstehen lassen, etwas Neues generieren. Und ich glaube, gerade für Führungskräfte in der Wirtschaft ist das im Moment das essentiellste Können. Also das sind Zukunftsfähigkeiten, beziehungsweise im Moment ist die Zukunft ja gerade sehr in der Gegenwart angekommen. Wir haben uns im letzten Jahr so viel verändern müssen und es sind so viele Dinge möglich geworden, die wir vor 18 Monaten noch als unmöglich erachtet hätten. Sei das Homeoffice, sei das Führung, ohne dass man einander jeden Tag sieht, ist das Menschen selbstverantwortlich arbeiten lassen und die Kontrolle läuft auf einer anderen Ebene. Sie läuft nicht über Zeitstempel, sondern sie läuft über Inhalte. Da wird sogar unser Angestellten-Dasein in Frage gestellt. Ja? Weil eigentlich, also angestellt sein bedeutet ja, du stellst Zeit zur Verfügung, Werke abzuliefern bedeutet, du lieferst ein Ergebnis, und unser gesamtes Wirtschaftssystem, wie wir da sind, mit Weisungsgebundenheit, Kollektivverträgen und solchen Dingen haben damit zu tun, dass wir Zeit zur Verfügung stellen und nicht leistungsgebunden arbeiten. Und leistungsgebunden arbeiten würde aber ganz schnell Kapitalismus heißen. Also ja, wir verbinden damit Dinge. Das eine geht mit dem anderen nicht mehr zusammen. Also ein Werk abzuliefern hat noch langes mit nicht ursächlich mit Kapitalismus zu tun. Gleichzeitig habe ich in so vielen Unternehmen gearbeitet, ob das jetzt Theater waren und ich als Künstlerin tätig war oder im Management war, Kulturmanagement hauptsächlich natürlich, wo es darum gegangen ist, das Beste herauszuholen, weil es in der Kunst lustigerweise immer um Leistung geht, aber um ein Ergebnis, also nicht um die Leistung, der Beste zu sein, sondern lustigerweise also irgendwie das zu tun, was man als gut erachtet, was anerkannt wird als gut. Weil wir können ja unsere Qualität nicht objektiv beurteilen. Wir sind ja so weit vorne von der Art und Weise, wie Produkte kreiert werden und wie Wert kreiert wird, dass ich finde, dass das, was in der Kunst inhärent ist, irgendwie geerntet werden sollte und auch in der Wirtschaft angewendet werden könnte. Aber dafür, damit das funktioniert, was ich da jetzt sage, braucht es Menschen, die ehrlich sind, Menschen, die Werte haben, Menschen, die Haltung haben und Menschen, die sich auch trauen, Nein zu sagen.
Ich meine, das waren jetzt extrem viele Punkte, die du da angesprochen hast. Das muss man auch sagen. Also eben zum Beispiel, es bedarf eines bestimmten Menschen. Das ist natürlich, also mit diesem Anspruch, das ist natürlich schon unglaublich. Ne? Also da sind schon viele Dinge verbunden. Was für ein Mensch soll das sein? Welche Voraussetzungen braucht er? Was ist ein guter Mensch? Was ist ein kompetenter Mensch? Wir fragen uns...
Müssten wir uns nämlich als Gesellschaft stellen. Ja? Im Bildungssystem dann übersetzen. Fragen, ja? Und dann weiter dran. Ja, Arbeitswelt, also Wirtschaft hat für mich wenig Böses. Wirtschaft hat für mich einfach den Teil des Selbstausdrucks.
Absolut.
Ganz, ganz stark. Ja, also Arbeit ist ein Recht und nicht eine Pflicht für mich.
Und Wirtschaft ist etwas total Gutes eigentlich. Weil das ist einfach das Produkt unseres zwischenmenschlichen Tuns. Es ist, das ist Wirtschaft. Also Wirtschaft kann man nicht unbedingt, ist ja oft auch missbraucht worden, also was weiß ich, also die Kommunisten haben gesagt, Kapitalismus ist schlecht und so weiter. Natürlich ist Kapitalismus gar nicht schlecht, ganz im Gegenteil, würde ich sagen. Es ist eigentlich vielleicht eine der besten Formen der Wirtschaft.
Thank you.
mir jetzt im Moment sehr gut gefällt, sind diese Purposeful Organizations, also Big Corporations, die einfach sagen, wir setzen uns selbst Werte, aber wir trauen uns auch, Gewinn zu machen. Ich habe einen Auftrag, ich habe ein Ziel und ich habe eine Bestimmung, die ich mir selber zugrunde lege. Finde ich sehr, sehr spannend.
Finde ich auch spannend, genau. Also ich glaube auch, dass das, also diese, ein wichtiger Punkt ist immer auch die Kommunikation in der Wirtschaft. Und wenn sich das Kapital quasi nicht verselbstständigt. Ein Problem im Kapitalismus war ja auch immer, dass das Kapital vom Menschen getrennt worden ist. Also wenn zum Beispiel ein Bauer macht ein Produkt, das ist total gut und das geht in die Hände vom Nächsten und so weiter. Und so entsteht Handel und Wirtschaft, also vereinfacht gesagt. Wenn aber ein Produkt, das ist meistens eigentlich nicht ein Produkt, in Wirklichkeit ist es etwas so wie Geld. Also wenn Geld sich selbst vermehrt, dann haben wir ein Problem. Genau das ist ja eigentlich, was unsere Wirtschaft in Wahrheit zerstört. Vermehren kann sich der Samen auf der Wiesen und es können sich die Menschen vermehren. Aber Geld, dass sich Geld vermehrt, das hat man uns eingeredet und glauben gemacht, dass das Geld sich vermehren kann. Tut's auch, aber es ist falsch.
Der Teil, dass jemand sagt, okay, ich bekomme für das Risiko, weil ich dir Geld leihe, etwas zurück als Risikoausgleich, der ist ja noch in Ordnung. Ja? Aber wenn es dann sozusagen Geld für Geld für Geld für Geld und dann wird auch noch Geld erfunden, um das abzudecken, weil und genau. Es und werden Dinge verkauft, die nicht mehr existieren.
Die wir heute haben. Nicht? Also wir haben heute ein völlig entgleistes Geldsystem. Wenn man zurückgeht jetzt zur Kunst zum Beispiel, also was ist eine Kunst oder was ist jetzt irgendein Produkt dieser Kunst wert, dann ist dieser Wert auch scheinbar ein sehr fiktiver oft. Wir sehen das, also von irgendjemandem, ist wurscht wer, kostet 12 Millionen Euro. Der Gute, der das gemahlen hat, der ist verhungert damals vielleicht oder in Armut gestorben.
Inzwischen leben sie sogar und leben auch gut davon. Also gibt
genau,
ja beides, ja.
Beides, genau. Aber dann, da habe ich mir immer auch Gedanken gemacht zu diesem Thema. Also was ist Kunst jetzt eigentlich wert? Und ich bin immer zu dem Punkt gekommen, also es muss vergleichbar bleiben mit der Tätigkeit von jedem Menschen. Das kann nicht sein, dass Kunst sich total enthebt von, was weiß ich, von Bauern jetzt, um bei dem Bild zu bleiben von vorhin, oder von Verkäufer oder von Mechaniker oder sowas. Auch umgekehrt soll es nicht sein. Wir haben ja heute zum Beispiel schon die Situation, das muss ich jetzt noch kurz sagen, als Musiker hat man nicht diesen Stundenlohn, den heute ein Mechaniker verlangt. Den kann ich gar nicht verlangen, weil da kriege ich keinen Job mehr.
Und das Absurde ist aber, unser Staat investiert in einen Musiker zwischen 4 und 6 Jahren Universität. Also nach einer vollen Schulausbildung mit Matura. Ja, genau. Man kann Musik studieren ohne Matura, macht man Berufsreifeprüfung dafür und so weiter. Trotzdem 4 bis 6 Jahre Studium wird investiert. Und dann hat es nicht den Stellenwert, da stimmt für mich was nicht.
Na, weil da gibt es keine Absicherung. Aber der freie Markt im Prinzip ist so frei, dass er natürlich immer in die Richtung nach unten geht im Preis und selten nach oben.
Wobei die Frage ist, woran das liegt. Ich glaube, das ist nicht eine Frage des Selbstwerts ist.
Das kann auch sein.
Also nicht nur, das hat strukturelle Gründe, ja. Also wie gesagt, ich war
ja
jetzt
gerade. Ja, das ist Angebot und Nachfrage natürlich auch.
Ich glaube nicht nur, ich war jetzt auch für die EG Kultur zuständig und es ist einfach ein Strukturproblem, ja. Wenn Kulturorganisationen, die in Österreich ja nur über Förderung wirklich Kultur veranstalten, produzieren, gestalten können, nicht dem, was sie liefern sollen, entsprechende Förderungen bekommen, die Leute auch adäquat zu bezahlen, dann wird immer bei den Menschen gekürzt. Genau. Also das Lustige ist, es wird selten bei Technikern gekürzt, erstaunlicherweise. Das geht immer, also
beobachte
vor allem, ja, das ist das, was ich ganz stark sehe. Es wird dann nochmal in der Administration weniger gekürzt, weil die halt einfach dauerhaft arbeiten müssen und wenn die die Butter aufs Brot nicht haben, gibt es gar nichts. Ja? Und dann bei den Künstlern ganz zum Schluss am meisten, wir hatten jetzt eh den Aufstand, ne, von Kari Kari, der wunderbar bei der Eröffnung der Landesausstellung in Burgenland einfach gesagt hat, er findet es nicht in Ordnung, dass die Leute
das
Orchester 30 Euro kriegen. Und er hat einfach recht. Ja, und die G-Kultur hat ja auch diesen Fair-Pay-Prozess, wo sie einfach recht hat. Also die sagen auch, der Kulturrat, alle Interessensgemeinschaften der verschiedenen Kunstsparten in Österreich arbeiten da ja gerade wirklich zusammen. Und da gibt es ja Honorarempfehlungen. Aber es würde bedeuten, dass deutlich die Förderungen angehoben werden. Also wir reden teilweise von Sachen, wenn eine Kulturorganisation 3.500 Euro im Jahr kriegt und allein die Personalkosten, wenn man sie sehr niedrig berechnet, 12.000 Euro ausmachen würden, dann kann man sich vorstellen, man hat nur 3.500, dann kann man sich vorstellen, was für die Künstler als letztes überbleibt. Also naja, entweder sucht sich der Organisator einen anderen Job, was früher die Lehrer in den Dörfern waren, ja, die haben einen Job gehabt, haben dann Kultur organisiert und ja, oder jemand anderer. Irgendjemand muss unfreiwillig ehrenamtlich arbeiten. Und dort stimmt es für mich nicht. Weil freiwilliges Ehrenamt hält die Gesellschaft zusammen und kann ganz viel in der Kultur bewirken. Aber unfreiwilliges Ehrenamt führt ins Prekariat und das passt halt nicht.
Ja.
Ach ja, ich glaube, wir trinken jetzt einmal einen Schluck.
Das ist eine gute Idee.
Wir haben heute einen Wein vom Hutter, vom Franz Josef Hutter Naturgut in Feldbach, einen Muscaris, einen Piwi-Wein, einen pilzwiderstandsfähigen Wein. Das heißt, es ist etwas, es sind neue Reben, die von Natur aus pilzwiderstandsfähig sind. Das heißt, die müssen nur noch zum geringen Maße gespritzt werden.
Aha,
und die haben jetzt gerade im Vulkanland groß Einzug gehalten. Muscaris heißt einfach, er ist an Muscatella angelehnt vom Geschmack her. Und die werden so gezüchtet, damit es diesen Wein gibt, ist das sicher der Stock vor 10 Jahren ungefähr gesetzt worden. Lagerpotenzial hat er 2 bis 3 Jahre. Ich sag mal, die Noten sind frisch, Zitrus, Kräuter und Blüten, leicht und trinkfreudig. Man findet ihn unter hutter-wein.at. Schau mal, wie das schmeckt. Das ist ein Klassik 2020, Qualitätswein aus Österreich.
Cool. Der Sound ist schon mal gut.
Und allein deshalb muss man immer auch nochmal live einschenken. Man hört wieder den Hund Giacomo unten, der immer ein bisschen neidisch ist, wenn er nichts mittrinken darf. Da wäre ich so gern beim Interview dabei.
Okay.
Zum Wohl. Ja,
zum Wohl. Mit dem Klang des Weins fällt mir mein Lehrer ein. Der Hermann Markus Pressel war Komponist aus Bad Aussee. Und der war sehr in eine Richtung, würde man mal sagen, experimentell auch schon, experimentelle Musik. Also, damals hat man das genannt, neue Musik. Das war im vorigen Jahrhundert. War ein sehr bekannter Komponist, hat in Graz auf der Kirchenmusikabteilung Komposition unterrichtet und war ein sehr interessanter Mensch, sehr beeinflusst auch von John Cage. John Cage war ein wichtiger Komponist, der ja auch schon lange tot, übrigens der Hermann Markus Pressel auch schon lange tot, aber der John Cage noch länger, aber das war eigentlich einer der wichtigsten Komponisten, die auch zum Beispiel diese Klänge des Alltags für ganz wichtig empfunden haben. Und da sind wir bei dem Zitat vom Anfang. Mhm. Also, dass ich mich zum Beispiel, dass ich als Künstler hinweise auf etwas,
das es immer gibt, das immer da
das
ist.
Das zwar eh schon immer da ist, das tun wir in der Musik auch. Die Musik war schon immer da. Oder auch Bilder. Und John Cage war ein insofern für mich ein ganz wichtiger Komponist, weil er genau auf das hingedeutet hat. Auf das, auf den Klang des Weins, wenn er in das Glas geht. Das sage ich jetzt. Ich meine, das hat John Cage selber, glaube ich, nicht gesagt, aber.
Du gibst mir jetzt
eine
Antwort
hat genau auf etwas, das hingedeutet.
Aber du gibst mir jetzt eine Antwort auf etwas, wo ich mich dann selber immer frage. Für mich ist es so ganz logisch, dass beim Kultursalon gut gegessen und getrunken wird. Und ich mich immer gefragt, warum mir das so selbstverständlich ist. Ich habe es nicht hinterfragt, sondern tue das einfach. Aber ich glaube, dieses alltägliche Tun des Essens und Trinkens gehört für mich ursächlich, wenn es in guter Qualität ist, zur Inspiration. Und ein Mensch, der sich, ich habe diesen Lehrer gehabt, der immer gesagt hat, Carola, bitte, du üb jeden Tag. Also Stimme ist Muskel. Das heißt, du musst ihn ganz immer wieder in Resonanz bringen, immer wieder schwingungsfähig halten, immer ganz, ganz weich und vibrierfähig halten. Und das sind verschiedene, das ist ein Zusammenspiel von Muskeln im ganzen Körper natürlich, aber wie gesagt, das ist eine Geschichte für sich. Embodied Emotions sind für mich Stimme. Und er hat gesagt, wirklich jeden Tag üben das, ja, aber nur solange du inspiriert bist. Sonst zerstörst die Stimme nämlich. Also das technische Üben, wo man nur sucht, wo sitzt sie und so weiter, macht keinen Sinn, sondern natürlich diese ganze Technik muss suchen, wo sie sitzt, wo ist der Resonanzraum, wie kann ich den bespielen, wie locke ich ihn heraus, wie hole ich das heraus. aber immer inspiriert. Weil dann klingt sie automatisch richtig und kriegt sie auch den richtigen Druck und. Und inspiriert bedeutet auch, dass sie automatisch richtig atme.
Thank you.
Also für mich ist natürlich das Ganze immer ein Gesamtkonzept. Und man kann es wahrscheinlich am ersten mit Design Thinking verbinden, wo man sagt, welchen Zweck hat es, für wen ist es und wie kann ich das möglichst kunstvoll interpretieren, dass es nicht einfach nur sachlich abgearbeitet wird. Und das ist ja der große Unterschied, diese Sonderform der Beobachtung.
Genau, da sind wir wieder bei diesem
Eingangssatz. Genau. Das ist ja das, was wir beide zusammen machen, nicht? Wo ich sage, für mich ist das eine Form der Interpretation dessen, was jetzt gerade passiert. Und das bereitet man zum Teil vor, weil man so ein bisschen ein Sicherheitsnetz vorbereiten, vor allem auch für den Zuhörer, die Zuhörerin, dass man sie in eine Melodie reinfallen lassen kann und dann mitgenommen wird in eine Interpretation, in eine Variation, wie man es in der klassischen Musik sagt, dann nennt man das ja immer Variation. Bei uns ist es Improvisation. Gleichzeitig ganz frei improvisieren kann und dabei aber Geschichten erzählt. Weil die Geschichte macht das, wo wir es verorten können. Und die mag zwar für jeden anders erzählt werden, aber es entstehen im Kopf Bilder.
Genau.
Und dann kann ich mich verorten. Und das mag ich. Also ich tue mir ganz schwer mit dem egozentrierten, ich mache etwas, um irgendjemanden zu beeindrucken. Das tue ich immer ganz schwer. Funktioniert aber gut im Kunstbereich. Ich mag es überhaupt nicht. Ich finde es eine Zumutung für den Zuhörer. Ja.
Naja, das ist dieser Grad. Also auch, man sagt ja auch, du sollst als, zum Beispiel als Künstler, etwas machen, das dir selber gefällt, weil dann gefällt es vielleicht auch anderen. Ich meine, es ist auch schwierig, diese Frage ist schwierig. Wie generell, also die ganze Kunstfrage immer schwierig ist. Aber um ehrlich zu sein, jede Frage aufs Leben ist
schwierig.
Weil am Ende, je mehr man sich Gedanken macht, desto weniger weiß man. Man kommt immer mehr zum Schluss. Also es eröffnen sich immer mehr Fragen.
Ja.
Und es wird immer komplexer und am Ende ist es so unübersichtlich und man wird dann fast demütig und sagt, okay, ich weiß relativ wenig.
Neugierde gehört ja zu den wichtigsten Dingen im Leben. Neugierig zu bleiben, Neues zu entdecken. Und ich teile aber auch diesen Teil, es muss dir selbst gefallen. Ich teile es schon deshalb mit meinem Coach-Hintergrund, wie fühlt man sich beurteilt? Wie groß ist der Angstpegel, wenn man da rausgeht und etwas zeigt, wenn man nur darauf angewiesen ist, dass es dem Zuschauer gefällt? wird furchtbar.
Das stimmt. Das wird furchtbar dann.
Das ist unerfüllbar, das geht fast nicht. Und ich glaube inzwischen ganz fest, dass das Erste, was sein muss, es muss mir gefallen. Also das Erste, was ist, es muss mir gefallen. Und wenn das erfüllt ist, dann kann ich nach draußen gehen und dann kann ich in Kommunikation gehen. Und dann stellt sich die Frage des Gefallens nicht so sehr, weil wenn ich in Kommunikation gehe und einfach sage, ich öffne mich und spreche mit jemandem. Bei unserem Gespräch jetzt schauen wir auch nicht, ob wir uns gefallen. Es ist nicht das Erste. Es ist nicht das Erste einer menschlichen Begegnung, dass man sagt, du musst meine Erwartungen erfüllen.
Absolut nicht, genau.
Außer man begegnet sich mit vorgefasster Meinung. Ja, aber wenn ich bei Neugierde bleibe, dann geht es um Entdecken.
Genau.
Um verschiedene Meinungen zulassen. Ich kann natürlich sagen, die gefällt mir nicht, die Meinung. Also das ist schon wichtig, dass ich Position dazu beziehe. Ja? Sonst bin ich die ganze Zeit neben mir irgendwie. Aber in der Regel, wenn ich in Neugier jemandem begegne, dann kann ich von jemandem, der so ganz anders ist als ich, der mir challenged, ganz viel ernten im Sinn von Neues kennenlernen, mich selbst bereichern. Die Frage gestellt, die vor kurzem erst, wer bin ich im Sinn, warum bin ich glaubwürdig mit meiner großen Schere zwischen Künstlerin bis zum Wirtschaftscoach, bis zur Kulturentwicklerin, was ich ja mit Firmen mache. Ich glaube, das ist dieser Gang durch unterschiedliche Kulturen, durch unterschiedliche Welten zu denken und gleichzeitig noch mein Sprachhintergrund mit der Sprachwissenschaft, die ich zwar nur angerissen habe, aber dieses Bewusstsein, dass Sprache Denken gestaltet, dass eine Kultur, eine Lebenskultur, das Umwelt, Umfeld Denken gestaltet und Denken und Empfinden so kurz zusammen sind, so eng miteinander verbunden sind. Also ich behaupte, dass zuerst die Empfindung ist und dann das Denken kommt und ich daraus dann Neues generiere. Ich glaube, das ist so wertvoll an dem, was ich erlebt habe oder was mir immer wieder so glaubwürdig macht. Aber wo es gar nicht funktioniert, ist, wenn Leute keine Offenheit haben, also wenn sie zu sind, wenn sie nur in ihrer bereits bestehenden Meinung ja bestätigt werden möchten, dann bin ich eine große Herausforderung für die. Das habe ich jetzt gerade wieder mal kennengelernt. Und ich glaube, das geht als Künstler nicht, das zu machen. Und gleichzeitig durch diese Freiheit, die wir haben, durch diese großen Möglichkeiten, sehe ich, dass in der Kunstszene manchmal diese vorgefertigten Meinungen, diese Pseudosicherheit, an der wird ganz stark festgehalten oder es wird sogar gepflegt. Gefällt mir gar nicht.
Da hast du sicher recht, ja. Inzwischen hören wir Musik.
Yeah. there is a load you have to bear, you have to carry. Lean on me.
Also ich rede immer von mutig Mensch sein und Vertrauen, Zuversicht, Kreativität als Zukunftsfähigkeiten. Was siehst du, was brauchen Menschen, dass sie sich entwickeln? Oder was braucht die Gesellschaft? Was kann die Kunst für die Gesellschaft tun? Ich kann jetzt nicht sagen, welche Frage die wichtigste ist. Such du die eine von den dreien jetzt aus.
Naja, was kann die Kunst für die Gesellschaft tun? Ich meine, das war auch schon, also das ist auch so eine Grundfrage, die natürlich schon über Jahrhunderte und Jahrtausende gestellt worden ist. Kunst hat oft auch nur zur Unterhaltung gedient. Das ist der eine Teil. Aber der andere Teil ist das Eingangszitat. Kunst soll dich auf etwas, so etwas beleuchten quasi, was du sonst nicht anschaust. Mhm. Vielleicht kann man auch beides machen. Es kann unterhalten, es kann auf etwas hindeuten, leuchten, was wir noch nicht so genau gesehen haben. Ich glaube, Kunst ist auch so, oder für mich ist Kunst natürlich auch immer politisch. Weil wir sind eigentlich im Grunde genommen auch politische Wesen. Mhm. Deswegen, weil wir soziale Wesen sind.
Inhaltlich, ganz bei dir. Das ist lustig, in der Wirtschaft sagt man nicht politisch, sondern sagt man Leadership. Jemand, der bereit ist, Verantwortung zu übernehmen und Stellung zu beziehen.
Ja.
Ich habe noch so eine kurze Frage. Was verbindest du mit Mut?
Also mit Mut verbinde ich in erster Linie, wenn man eine Meinung hat und die auch gegen die Mehrheit vertreten kann.
Okay, was verbindest du mit Zuversicht?
Mit Zuversicht ist für mich etwas, das ist eine psychologische Grundstimmung, die ich brauche, damit ich nicht verzweifle.
Mhm. Und Vertrauen?
Das ist schon fast etwas, was ins Religiöse geht, würde ich mal sagen. Nämlich, Vertrauen ist etwas wie Glauben. Es ist nämlich etwas, das ist nicht vorhersehbar und das ist auch nicht beweisbar, ob es funktioniert oder nicht, sondern du musst da Vertrauen haben, so wie ich glaube an Gott, man muss auf bestimmte Dinge vertrauen, ohne dass man genau weiß, dass das dann auch so kommen wird.
Ist dir bewusst, dass Vertrauen die wichtigste Währung in einem Wirtschaftssystem ist?
Das ist auf jeden Fall so, weil alles lebt von Vertrauen. Auch in der ganzen Ökonomie ist Vertrauen die Basis.
Damit das funktioniert, dieses bedingungslose Glauben auch bis ins hohe Alter, musst
Absolut.
Du eins lernen für mich, du musst verzeihen lernen.
Auch das.
Auch wenn jemand sehr ehrlich ist, wird er irgendwann Vertrauen enttäuschen und dann muss es ein Ritual geben, das auf der einen Seite auch zu besprechen, es wieder gut zu machen und zu verzeihen. Ist er jetzt damit für heute Dankeschön. Danke für deinen Besuch. Danke auch für die wunderbare
Danke.
Musik, die du uns da mitgegeben hast. Und ja, wir sehen uns immer am 4. Dienstag um 19 Uhr im Radio Agora. Bis bald, eure Carola.